Wow, was für eine Börsenwoche. Da ist in der Tat Außergewöhnliches passiert. Ich werde Ihnen wie immer erläutern, was passiert ist, analysieren, wie es dazu kam und vor allem mit dem Blick nach vorne, was wir daraus machen. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet »Heftiges Sommergewitter bietet endlich wieder neue Chancen«. Wir haben Mittwoch, den 7. August. Mein Name ist Michael Winkler. Herzlich willkommen. Ja, selten war der Titel einer Folge in der Vorwoche so treffend im Nachhinein formuliert wie letzte Woche. Wenn Sie sich erinnern, der Titel unserer letzten Woche lautete »Die Woche der Wahrheit«. Ja, und es wurden definitiv die Tage der Wahrheit. Es ist gefühlt, ob man es mitbekommen hat oder nicht, wirklich sehr Ungewöhnliches passiert, vor allem jetzt vorgestern am Montag, den 5. August. Und die Erläuterung, ja, wie es zu solch heftigen Kursschwankungen kommen kann, hat wie immer einen oder eben auch meistens mehrere Auslöser. Wenn ich einfach kurz ausholen darf. In den letzten 6 Monaten gab es fast nur noch ein Thema an der Börse. Künstliche Intelligenz. Und das Synonym dafür die Nvidia-Aktie. Also wir haben sehr, sehr starke Kurssteigerungen bei den Technologieaktien gesehen, einen gewissen Hype, mit dem Ergebnis, dass diese Aktien an der Börse sehr wertvoll geworden sind. Also wenn Sie sich auch da vielleicht daran erinnern, ich hatte eine Folge aufgenommen für Sie, die hatte den Titel der 9-Billionen-Dollar-Club, weil nämlich jede der 3 Aktien, Nvidia, Apple, Microsoft, über 3 Billionen Dollar wert war. Was wiederum bedeutet hat, das Gewicht dieser Aktien in den entsprechenden Aktienindizes, also zum Beispiel S&P 500 oder eben auch MSCI World, ist entsprechend hoch geworden. Also nicht nur jeder gefühlte Anleger hat Nvidia, Apple, Microsoft gekauft, nein, auch der Anleger, der über seine ETF-Sparpläne passiv in den S&P 500 oder den MSCI World investiert, hat automatisch damit zu einem großen Titel weiterhin diese Titel gekauft. Das wiederum hat bedeutet, für einen Fondsmanager, der ja immer einen Vergleichsmaßstab, also einen Benchmark hat, und der ein globales Aktienportfolio managt, der schaut auf den MSCI World und stellt fest, huiuiui, Apple, Nvidia, Microsoft haben jeweils fast 5% Gewicht in diesem Weltindex und sie steigen auch noch. Also kann ich es mir eigentlich nicht leisten, selbst wenn ich nicht möchte, diese Aktien nicht zu haben oder zu wenig davon zu haben. Das heißt, auch der normale, aktive Fondsmanager ist mehr oder weniger gezwungen gewesen, diese Aktien entsprechend hoch zu gewichten und zu kaufen. Also alle Welt sozusagen in Technologieaktien investiert. Dann schauen wir nach dem privaten Kunden und nach dem Fondsmanager gerne auf die institutionellen Anleger, die systematisch handeln, also mit Handelssystemen. Da gibt es zum einen die Trendfolger. Also da laufen Computermodelle und die signalisieren zum Beispiel, ob ein Aufwärtstrend besteht. Und naja, wo hat in den letzten Monaten ein Aufwärtstrend bestanden? Bei Technologieaktien oder in den entsprechenden Indizes. Das heißt, auch diese Anleger sind speziell zum einen voll investiert und zum zweiten, also aufgrund der Long-Signale, weil ein Aufwärtstrend existiert und speziell dann auch in den Märkten, die eben am stärksten steigen, Nasdaq und die Technologieaktien. Eine weitere Gruppe von Anlegern, die systematisch handelt oder stellt ihre Portfolien nach Risikomodellen her. Was wiederum bedeutet, in dieses Risikomodell werden Daten eingegeben, die historischen Daten von den Aktienmärkten, den Rentenmärkten, den Währungsmärkten, Gold, um dann entsprechend der Risikovorgaben eine entsprechend gute Depotstruktur zu finden. Was wiederum bedeutet, die Schwankungen einer Anlageklasse sind dann maßgeblich für das Risiko und dementsprechend auch vielleicht für das Gewicht im Portfolio. Jetzt hatten wir zusätzlich das Ergebnis, dass wir in den letzten Monaten sehr, sehr niedrige Schwankungen an den Aktienmärkten hatten. Das heißt, die Risikomodelle haben sich die Daten angeschaut, haben gedacht, Aktien schwanken nicht so stark, also darfst auch du eine entsprechend höhere Aktienquote in deinem Portfolio haben, ohne deine Risikovorgaben zu verletzen. Das bedeutet zusammengefasst, der private Anleger kauft Technologieaktien, der aktive Fondsmanager kauft Technologieaktien, der systematische Anleger kauft die Indizes, die entsprechend mit den Technologieaktien hochgewichtet sind. Also die ganze Welt ist seit Monaten mehr oder weniger bis zur Halskrause voll mit Technologieaktien investiert oder generell mit extrem hohen Aktienquoten. Und das bringt uns dann generell zu einer Angebots- und Nachfragestruktur im Markt und der Frage, wie stabil ist denn dieser Markt? Ja, das war die Vorgeschichte und damit schauen wir doch ganz einfach, was speziell letzten Freitag und letzten Montag passiert ist. Und am Montag ist, also ist gerade 2 Tage her, aber man sieht an der Börsenwelt momentan davon schon fast gar nichts mehr. Es ist gerade 2 Tage her und da hatte man das Gefühl, am Montag im Tagesverlauf, zumindest wenn man sich das Ausmaß der Schwankungen anschaut, ich will nicht sagen, die Welt geht unter, aber da ist Außergewöhnliches passiert. Wie messe ich die Schwankungen? Sie kennen es über die Volatilitätsindizes und der bekannteste, den wir haben, ist der VIX-Index, der Volatilitätsindex auf den S&P 500. Und der ist am Montag von vormittags einem Wert von 25 im Laufe des Tages auf in der Spitze 65 gestiegen. So, und wenn Ihnen das jetzt einfach erstmal nichts sagt, hilft ein Blick auf die Grafik bis in das Jahr 2007 zurück. Denn einen Wert, einen Schwankungswert von 65, den hatten wir in der Vergangenheit nur 2-mal. Den hatten wir nämlich im Corona-Crash 2020, da ging es sogar noch bis 85, bis 90, aber das war dann dieser Wert 65. Und wir hatten ihn davor das allerletzte Mal in der Finanzkrise 2008, 2009. Also das Ausmaß der Schwankungen ist schon außergewöhnlich gewesen und dazu noch viel heftiger die Geschwindigkeit, mit der dieser Wert erreicht wurde. Denn anders als in diesen wirklichen Krisensituationen, also Corona-Crash oder Finanzkrise 2008, haben die Märkte sich über mehrere Wochen sozusagen in diese Krise hinein hochgeschaukelt. Also das ging dann peu à peu und das hatte dann 2, 3, 4 Wochen gedauert, bis dieses Volatilitätsniveau erreicht wurde. Das haben wir am Montag innerhalb weniger Stunden geschafft. Das gab es noch nie. Dass er im Tagesverlauf sich dann schon wieder halbiert hat, auf etwa 33. Das gab es auch noch nie. Also die Kapitalmärkte werden immer schneller, immer heftiger in ihren Schwankungen und die Reaktionszeit, wenn man darauf setzen möchte, für einen Anleger, wird immer kürzer. Also das ist schon mal eine Erläuterung, was überhaupt vom Schwankungsverhalten, vom Schwankungsniveau an diesem Montag, vorgestern, passiert ist. Extrem starker Volatilitätsanstieg in einer extrem kurzen Zeit, innerhalb weniger Stunden, was wir noch nicht hatten. Ja, und was ist denn eigentlich passiert? Da müssen wir neben dem Blick auf die USA und die Nvidias und die Technologieaktien und der sehr einseitigen hohen Positionierung aller Anleger, müssen wir nach Japan schauen. Unser 2. Punkt mit der Überschrift Japans Börse kollabiert. Der Nikkei 225 am Montag mit einem 12%igen Kursverlust. Und das erklärt auch dieses Ausmaß der Schwankung, das dann eben der VIX-Index angezeigt hat. 12% Kursverlust hatte der japanische Index, also innerhalb eines Tages, zum letzten Mal 1987, also vor fast 40 Jahren. Auch das können wir gerne analysieren, wie es dazu kam. Wir schauen uns das Ganze erst einmal technisch an. So, seit letzten Oktober, so sehen wir, wie immer, unsere 3 Linien, die pinke Linie, die 38-Tage-Linie, die grüne Linie, die 100-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie, die gelbe. Also seit letzten Oktober der Index sehr schön oberhalb der 200-Tage-Linie, ein Aufwärtstrend. Und jetzt kommt's, um zu erklären, dass man eventuell schon seit Mitte Juli ein wenig vorsichtiger werden konnte und nicht nur bis Montag jetzt warten musste. Wir haben Mitte Juli im japanischen Markt nochmal ein neues historisches Hoch gesehen, auf über 42.000 Punkte. Das war nämlich höher als das Hoch, das wir zuletzt im März gesehen hatten, was bei 41.000 lag. Und normale im Sinne eines Trends oder der Trendfortschreibung sind neue Hochs gut, weil sie definieren einen intakten Aufwärtstrend. Nicht so schön ist, wenn dieses neue Hoch sofort wieder abverkauft wird. Das ist nämlich genau Mitte Juli im japanischen Aktienmarkt passiert. Dann Richtung Ende Juli hat durch die Kursrückgänge der Markt schon die 38-Tage-Linie und die 100-Tage-Linie unterschritten. Also das sieht schon nicht mehr so schön aus. Und wer auf den wirklichen Trend guckt, die 200-Tage-Linie, ja, die wurde dann am Freitag, letzten Freitag vor dem Wochenende unterschritten. Also auch da gab es technisch schon einige, ja, zumindest Warnsignale. Dazu kommt, Sie wissen, ich schaue immer sehr gerne auf den Trendfolgeindikator, den MACD. Der MACD war schon seit Mitte Juli short. Also es gab schon so gewisse Dinge, die einen zumindest nicht ganz so bullig für den japanischen Markt Ende Juli, Anfang August haben werden lassen können. Ja, und das Montag ist eben, sind alle Schleusen geöffnet worden. 12% Tagesverlust. Wir sind auf ein Tief bis etwa 31.000 Punkte gefallen, von denen am Dienstag 8% schon wieder aufgeholt wurden und heute schon wieder 3 oder 4%. Also gefühlt ist im Nachhinein nach 3 Tagen relativ wenig passiert, außer dass es sehr viel Schwankungen gab. Aber wir hatten eben am Montag eine massive Verkaufslawine gesehen, denn anders können wir einen 12%igen Kursverlust nicht verursachen. Und die Frage ist auch dann, wie kommt es dazu? Dazu kommt bei der Betrachtung, wenn wir uns die japanische Börse jetzt nicht über die letzten 10 Monate taktisch anschauen, sondern Sie wissen es, ich schaue mir Kapitalmärkte, Indizes, Aktien, Währungen, Gold sehr gerne auch strategisch an, das heißt mindestens über 5 Jahre und dann eben auf der Wochenebene. Ja, und da kann man nur sagen, zum einen, wenn wir in den unteren Teil der Grafik schauen, der MACD auf Wochenbasis, der ist schon seit April short im Nikkei. Der hat sozusagen dieses neue Hoch, den der Nikkei noch im Juli mit 42.000 Punkten erreicht hat, schon lange nicht mehr bestätigt. Also auch auf der strategischen Ebene eine negative Divergenz, Short-Signale. Also auch das sah schon nicht mehr so ganz astrein aus. Und wenn wir ein Gefühl haben wollen, dieses Ausmaß der Kursverluste, die ja bis auf 31.000 Punkte in der Spitze ging, naja, bei 30.000 Punkten läuft die 200-Wochen-Linie, bei 32.000 Punkten die 100-Wochen-Linie, die hatten wir erreicht. Wir sind jetzt ja schon wieder in dem Bereich 34.000, 35.000. Aber vom Ausmaß der Verluste Richtung 30.000 Punkte wird dann auch der japanische Aktienmarkt dann strategisch betrachtet langsam wieder interessant. Und das ist ja eine Aussage, die ich Ihnen in den letzten Monaten immer wieder gemacht habe. Durch die starken Kursanstiege in den letzten Wochen und Monaten an den Aktienmärkten sind die Märkte etwas heiß gelaufen und haben sich von den strategischen Niveaus relativ weit entfernt. Und ich hatte Ihnen auch schon mehrfach negative Divergenzen, Short-Signale des MACD auf Wochenbasis gezeigt. Insofern findet jetzt hier, und deswegen auch der heutige Titel, das mit dem reinigenden Sommergewitter, einfach mal eine stärkere Bereinigung statt. Aber wie kann es denn, also neben dieser einseitigen hohen Positionierung in den Technologieaktien, dann auch speziell in Japan, an diesem Tag zu einem 12%igen Verlust gekommen sein? Also zum einen war natürlich neben dem Nasdaq der japanische Aktienmarkt einer der beiden Top-Performer im laufenden Jahr. Gut, und wenn dann was passiert, werden natürlich speziell die Top-Performer stärker unter Druck geraten. Das alleine erklärt aber auch noch nicht, warum, was im Nikkei dort mit den 12% passiert ist. Und deswegen müssen wir in Japan bleiben, aber neben dem Aktienmarkt einfach noch auch mal einen Blick auf die Währung werfen. Wenn wir unter Punkt 3, also einer der Auslöser für den Kurskollaps am Montag, den 5. August gehen wollen, dann muss ich mit Ihnen über den Carry Trade sprechen, den Yen Carry Trade. Also wir bewegen uns jetzt auf der Währungswelt und hier ist in den letzten Jahren einiges Außerordentliches passiert. Anders als alle Notenbanken auf dieser Welt seit Ende 2021, Anfang 2022, hat die japanische Notenbank nicht die Zinsen erhöht, um diese hohen Inflationsraten zu bekämpfen und wieder zurückzubekommen. Also die japanische Notenbank ist einfach bei einem Zins von 0 geblieben. Die amerikanische Notenbank hat ihren Zins bis auf 5,5 erhöht. Und jetzt kommt das Wort oder die Strategie eventuell Carry Trade zum Tragen. Wenn ich ein systematischer Anleger bin und mein System mir anzeigt, schau mal, im japanischen Yen kannst du dich vielleicht für 0% verschulden. Du nimmst diesen Kredit auf, nimmst die Yen, tauscht sie in den US-Dollar und kannst die ganz harmlos zu 5,5% am amerikanischen Treasury-Markt, am amerikanischen Geldmarkt investieren. Das klingt schon mal gut. Kommt noch dazu, was macht denn eventuell die Währungsveränderung? Denn ich bin ja in der einen Währung verschuldet und in der anderen lege ich das Geld an. Jetzt haben wir zusätzlich den Effekt gehabt. Und jetzt können wir gerne auf die Kursentwicklung des Dollar-Yen Währungskurses in den letzten Jahren schauen, dass speziell seit dem Jahr 2022 zusätzlich noch, und die Kurve zeigt nach oben Dollar-Yen, das heißt, der Dollar ist im Wert zum Yen gestiegen oder umgekehrt ausgedrückt, der Yen ist im Wert gefallen zum Dollar, was für diesen Dollar-Yen-Carry-Trade ein zusätzlicher Booster war, etwas Hervorragendes. Also ich verschulde mich im Yen zu null. Ich lege es im Dollar zu 5% an, falls ich auch nur am Rentenmarkt geblieben bin. Vielleicht habe ich auch Nvidia-Aktien gekauft damit, wer weiß. Aber habe schon mal sozusagen plus 5% etwa über meine Zinsen. Und jetzt bin ich natürlich im Yen verschuldet und habe das vielleicht im Jahr 2022 begonnen bei einem Währungskurs von, ca. 115. Und jetzt ist dieser Dollar-Yen-Kurs bis vor wenigen Wochen auf über 160 gestiegen. Das heißt, meine Schulden, die ich zu 115 aufgenommen hatte, sind dann, 115 bis 160, 30-40% auch noch weniger wert geworden. Also doppelt gut. So, wenn es solch eine Anlagemöglichkeit gibt, können Sie mir glauben, dass die Hedgefonds mit ihren Modellen das sehen und sich entsprechend positionieren, auch mit entsprechend hohen Summen. Also wir haben bis vor wenigen Tagen die Situation gehabt, dass eben nicht nur die ganze Welt in Aktien hoch investiert ist, in Technologieaktien. Nein, ein großer Teil der Anleger, die solche Anlagestrategien nutzen können, sind auch noch in riesigem Volumen, im Yen Short, im Dollar Long. Und dann muss ich gucken, was passiert, wenn meine Handelssignale vielleicht sich ändern sollten. Auf jeden Fall war das seit 2022 eine extrem lukrative Anlagestrategie. Und was lukrativ ist, wird nachgefragt und entsprechend hoch im Volumen allokiert. Und dazu hilft uns jetzt wieder ein Blick auf die taktische Ebene, wie gesagt, seit letzten Oktober im Dollar-Yen. Und auch hier haben wir seit Juli schon technische Warnsignale gesehen. Also wir haben zuerst Anfang in den ersten 1-2 Juliwochen ein kleines Doppeltop im Dollar-Yen bei etwa 162 gesehen. Dann fing an von diesem neuen Hoch, so ähnlich wie wir es im Nikkei bei 42.000 hatten, dass sich das nicht weiter fortgesetzt hat. Dann fing an im Laufe des Juli der Dollar-Yen-Kurs unter die 38-Tage-Linie zu fallen. Er ist Richtung Ende Juli unter die 100-Tage-Linie gefallen, also vermehrte technische Warnzeichen. Und er ist letzten Freitag am 31. Juli auch unter die 200-Tage-Linie gefallen. Zusätzlich hat der Trendfolgeindikator, der MACD, schon etwas seit früher als Mitte Juli auf Short gedreht. Also es gab auch hier schon genügend eventuell Warnsignale, dass meine Anlagestrategie, mich im Yen gegenüber Dollar zu verschulden, vielleicht jetzt nicht mehr so ganz klappt. Und scheinbar haben alle Anleger die gleichen Systeme, die gleichen Signale. Denn am Montag hat zusätzlich als böse Überraschung die japanische Notenbank verkündet, jetzt in einer Phase, in der alle anderen Notenbanken ja am Zinsen senken sind, dass sie die Nullzinspolitik aufgeben, dass sie ihren Zins um ein Viertel auf 0,25 erhöhen werden und dass weitere Zinserhöhungen folgen werden. Was wiederum bedeutet, die fundamentale Grundlage für diesen Carry-Trade plus die Warnsignale eben im Kurs Dollar-Yen haben per Signal am Montag alle Anleger per Signal mehr oder weniger dazu gezwungen, diese Position zu eliminieren, glattzustellen, weil die Gegebenheiten nicht mehr vorhanden sind, Dollar-Yen, der Aufwärtstrend hat nicht mehr gepasst und eventuell waren auch dann die Risikobudgets erreicht. Und Sie wissen es, wie ähnlich an den Aktienmärkten, wenn alle zur gleichen Zeit das Gleiche machen möchten. Dann wird es im positiven Fall nach oben, wenn alle kaufen wollen, eine Kursexplosion geben. Wir hatten jetzt am Montag aber genau das Gegenteil. Alle waren hoch investiert und sehr hoch und alle wollten oder mussten per Signal raus, also verkaufen. Dadurch, dass eben noch zusätzlich durch die Nachricht der japanischen Notenbank dieser Carry Trade zerstört wurde, hatten wir eine Masse an Stop-Loss-Orders und eine Verkaufslawine. Also wir haben es über die Währungsmärkte gesehen, was sich dann auch entsprechend stark am japanischen Aktienmarkt und an allen Aktienmärkten dieser Welt in etwas abgeschwächter Form am Montag abgespielt hat. So, das heißt, neben hohen Investitionsquoten, neben einer zu hohen Euphorie, neben einer technischen Überhitzung, kommt dann auch noch der Dollar-Yen-Carry-Trade als ein weiterer Auslöser für diese starken Kursschwankungen am Montag dazu. Ja, so viel dazu. Das bringt uns, wenn wir schon historisch hohe Schwankungen hatten, zu unserem nächsten Punkt, Punkt 4. Wie sieht denn das Sentiment aus? Wie kann man es denn messen? Und dazu habe ich Ihnen, nach langer Zeit, weil es endlich mal wieder etwas zu schauen gibt, aus USA den CNN Fear and Greed Index, den Angst- und Gier-Index mitgebracht. Und der hatte per gestern Vormittag noch eben die Zone mit einem Wert von 19 wieder die extreme Angst erreicht. Wir waren im Tief sogar bei 16. Der CNN Fear and Greed Index wird aus insgesamt 7 Teilkomponenten berechnet. 5 davon zeigen momentan diese extreme Angst an. Und wenn ich Stop-Loss-Orders habe, also ich muss aus dem Markt raus, ich habe Positionsglattstellung, ich habe extreme Volatilität und ich habe eine extreme Angstzone, muss ich sagen, das ist gut. Sentimenttechnisch ist das gut. Es findet endlich eine Bereinigung dieser überhitzten Situation der letzten Monate statt. Und auch der Verlauf des Fear and Greed-Indikators aus den letzten 12 Monaten zeigt uns das sehr schön an. Denn wir waren seit Jahresbeginn in den ersten Monaten bei Werten wie immer 80, 82, 83. Wir haben es, auch hier eine negative Divergenz, in den letzten Monaten, April, Mai, Juni, Juli, als die Aktienmärkte es nochmal zu neuen Hochs geschafft hatten, hat der Fear and Greed Index das nicht mehr mit Werten über 80 bestätigt, sondern die waren im Bereich, zwischen 60 und etwa 70. Also auch hier wie häufig bei Indikatoren eine eher negative Divergenz. Und jetzt das absolute Niveau, die 19, die Spitze oder das Tief 16, was wir hatten, ist sogar tiefer als das Tief, was wir letzten Oktober hatten. Da waren wir bei Werten etwa um die 20. Also auch in der extremen Angstzone. Wir hatten aber jetzt sozusagen noch mehr Angst, noch mehr Panik gemessen. Und falls Sie sich daran erinnern, die Aktienkurse letzten Oktober hatten in diesem Angstszenario damals ihr Tief ausgebildet und dort den Startschuss für die Rallye bis vor wenigen Tagen gegeben, für die ganz starken Kursanstiege. Insofern ist von der Sentimentbetrachtung das aktuelle Niveau mit der extremen Angstzone als Kontraindikator gut. Gut für das Eingehen von Aktienpositionen oder eben das Kaufen von Aktien. So, und jetzt schauen wir doch mal dann eben auf die Aktienmärkte. Den Nikkei hatte ich Ihnen gerade gezeigt. Jetzt schauen wir auf den anderen Markt, um den es immer ging, auf den Nasdaq 100. Und letzte Woche, das ist hier die alte Folie eben vom letzten Mittwoch, war im Rahmen der laufenden Konsolidierung, Korrektur, meine Frage, hält die 100-Tage-Linie, hält die Marke von 18.700 und deswegen eben auch der Titel in der letzten Woche, die Woche der Wahrheit. So, und die letzten 3 Tage haben uns eben gezeigt, dass diese Marke nicht gehalten hatte, sondern wir sind ganz kräftig durchgerauscht. Im Tief waren wir bei, am Montag, 17.450, also knapp 17.500. Und schau an, in dem Bereich verläuft die gelbe Linie, die 200-Tage-Linie. 17.700 knapp. So, wir sind auch jetzt schon wiederholt. Wir sehen hier die 18.000-Marke per gestern am frühen Nachmittag, momentan sogar 18.200, wir erholen uns. Aber wir haben gesehen, diese 18.700 letzte Woche hat nicht gehalten. Es ging dann heftig und schnell bis zur 200-Tage-Linie. In der Spitze waren das dann schon ein Kursverlust von -15% vom Top, das wir am 10. Juli gesehen hatten. Und momentan können wir erstmal nur sagen, die 200-Tage-Linie und eine wichtige Zone um 17.000. Die hat momentan erst einmal gehalten. Wir springen nach oben ab. Wir prallen nach oben ab. Das ist erst einmal gut. Und wenn ich in einem intakten Trend auf eine 200-Tage-Linie falle, ist das in der Regel eher eine Kaufgelegenheit. Wenn dazu noch das Sentiment in der extremen Angstzone ist, unterstützt das eher noch die Kaufgelegenheit. Dazu kommt allerdings der MACD, er ist noch short, aber dieses Short-Signal haben wir bald abgearbeitet. Wir können heute, aber zwei Tage später, nicht im Bereich der 200-Tage-Linie kaufen bei 17.600, sondern wir sind jetzt schon wieder bei 18.200 und dann wird nach oben betrachtet kurzfristig Luft erst einmal dünn. Also es geht sehr, sehr schnell an diesen Märkten momentan und ich glaube, wir müssen auch für die nächsten Tage, eventuell auch Wochen, eine höhere Volatilität einkalkulieren. Und ganz offen gesagt, ob es das jetzt definitiv schon war und wir einfach wieder zur Tagesordnung zurückkehren werden, den Aufwärtstrend fortsetzen, ich weiß es nicht. Ob wir jetzt sofort die Erholung bald wieder beenden werden, neue Tiefskurse machen werden, ich weiß es nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, wir werden eine höhere Volatilität haben. Was gut ist, ist grundsätzlich, dass mal eine gewisse Marktbereinigung von Positionen stattgefunden hat. Das ist schon mal gesund. Wenn wir uns aber auch den Nasdaq 100 auf der strategischen Ebene anschauen, also Wochenbasis über die letzten 5 Jahre, sehen wir, dass momentan mit diesem 15% Rückgang in der Spitze einfach die Überhitzung dieses Kursanstiegs, den wir seit Ende 2022 gesehen hatten. Dort startete der Nasdaq eben bei 11.000 Punkten. Wir waren jetzt bei über 20.000 Punkten. Das wird abgebaut. Das ist gut. Endlich kann ich dazu nur sagen, wir haben mit dem Kursniveau jetzt die 38-Wochen-Linie erreicht. Auch ein erster Hinweis. Es ist auch gut. Ich meine, die 100-Wochen-Linie und die 200-Wochen-Linie sind immer noch meilenweit entfernt. Da reden wir von Indexständen um und unter 15.000. Mal schauen. Aber viel wichtiger, worauf ich in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder hingewiesen habe, auf der strategischen Ebene, Wochenebene, MACD, sind wir schon länger short. Das heißt, selbst jetzt, wenn wir jetzt im kurzfristigen Bild eine Entspannung sehen, Kursanstiege sehen, die 200-Tage-Linien, die gehalten haben, sehen, ist alles gut. Wir sind aber definitiv heute nicht am Beginn eines neuen Aufwärtstrends, sondern wir sind dabei, immer noch die Überhitzung der letzten 2 Jahre abzubauen. Das heißt, vom Fazit, deutliche Kurserhöhungen vom heutigen Niveau aus sind jederzeit möglich, aber erwarten Sie nicht, dass das, was wir speziell in den letzten 2 Jahren und ganz besonders in den letzten 6 Monaten gesehen haben, jetzt einfach so fortgesetzt wird. Das definitiv nicht. Bedeutet, mit dem Blick nach vorne und wie verhalte ich mich, zusammengefasst. Wir haben ein reinigendes Sommergewitter gesehen. Dieses hat für extrem hohe kurzfristige Kursschwankungen gesorgt. Ich hatte Ihnen das gezeigt, Montagvormittag, WIX-Index bei 65. So etwas hatten wir es 2 Mal in der Historie. Es hat dadurch zumindest einmal eine teilweise Bereinigung von sehr hohen Positionen stattgefunden. Also sehr hohe Aktienquoten, sämtliche systematischen Handelsstrategien voll investiert, sehr niedrige Cashbestände. Also es hat auch keiner mehr Cash gehabt, um eigentlich nachkaufen zu kommen. Klumpenrisiken in Tech-Aktien, das hohe Gewicht in den Indizes, Carry Trade im japanischen Yen. Dieses ganze Gemisch hat sich am Montagvormittag mal zumindest teilweise entladen. Das hat stattgefunden, das ist schon mal gut. Die Sentimentindikatoren zeigen Kaufniveau an. Aber, und jetzt kommt leider mein großes Aber, wir befinden uns seit etwa 3 Monaten, auch das hatte ich Ihnen immer wieder gezeigt, in der Phase der konjunkturellen Abkühlung. Ich hatte Ihnen immer wieder die Einkaufsmanager-Indizes gezeigt. Ich hatte Ihnen das Verbrauchervertrauen aus den USA gezeigt. Ich hatte Ihnen den IFO-Index gezeigt. Wir sehen seit Monaten eher enttäuschende Konjunkturdaten. Und das sind noch die Frühindikatoren mit dem Blick nach vorne. Also es wird eher schlechter. Dazu kam jetzt noch zusätzlich, auch vorgestern am Montag, von Sentix, ist ja auch ein Analyse-Institut aus Deutschland, das auch sehr stark eben mit Sentiment-Indikatoren arbeitet, auch die monatliche Konjunkturumfrage heraus, und die war auf gut Deutsch katastrophal. Weltweit gehen die Konjunkturerwartungen weiter zurück. Und das ist nicht nur ein Frühindikator von Sentix, das ist sozusagen ein Früh-Früh-Indikator. Heißt aber konjunkturell, es wird in den nächsten Monaten eher nicht besser werden. So, und die Aktienmärkte sollten ja normalerweise eine gewisse konjunkturelle Entwicklung abbilden, widerspiegeln. Bedeutet, wenn es konjunkturell schwieriger wird und nicht alles nur im Tech-Boom und KI-Boom investiert sein möchte, wird das für die Aktienmärkte jetzt nicht unbedingt leichter. Deswegen auch mein Fazit, wir stehen heute hier nicht am Beginn, nur weil es über zwei Tage mal stark gefallen ist, am Beginn eines starken neuen Aufwärtstrends. Nein, dazu kommt auch die Saisonalität, jetzt August, September, Oktober, spricht auch nicht unbedingt dafür. Bedeutet mit dem Blick nach vorne als Fazit, A, kalkulieren Sie weiterhin höhere Kursschwankungen ein. Das kann durchaus noch dynamisch hin und her, das heißt nach oben, aber auch eventuell nach unten gehen. Bedeutet für uns unter Punkt B als Handlungsweise, wir bevorzugen momentan weiterhin eher die indirekten Strategien. Ich hatte in den letzten Monaten immer wieder über unsere intelligenten Optionsstrategien, Schreibstrategien berichtet, Discountstrategien, Volatilitätsstrategien. Ist für uns interessanter als eine einseitig hohe Positionierung direkt im Aktienmarkt. Denn wir glauben nicht, dass wir einfach wieder zu einem ruhigen, starken, stabilen Aufwärtstrend sofort zurückkehren werden. Bedeutet, für diese Phase sind unter Chance-Risiko-Aspekten die indirekten Strategien für uns die intelligenteren und besseren. Dazu kommt, wenn Sie nicht nur ein Aktienanleger sind, wie sollte eine Depotstruktur aussehen? Auch da erzähle ich Ihnen seit Monaten nichts Neues. Diversifizieren Sie breit, nehmen Sie festverzinsliche Wertpapiere mit in das Portfolio. Die letzten Tage haben es wieder genau gezeigt. Also zum einen hatten wir die ganze Zeit hohe Coupons am Rentenmarkt. Und wenn Flucht in Sicherheit auftreten sollte, weil es am Aktienmarkt unruhig wird, werden die Zinsen sinken. Genau das ist passiert. Für die amerikanischen Treasuries sind die 10-jährigen Zinsen in der Summe von 4,5 jetzt auf etwa 3,8 gefallen. Das heißt, sie haben noch zusätzliche Kursgewinne im Rentenportfolio erzielen können. Unsere Bundesanleihen sind in der 10-jährigen Rendite von 2,6 etwa auf 2,15 gefallen. Auch die haben nicht nur stabilisierend gewirkt im Portfolio, sondern auch jetzt über Kursgewinne. Gold ist in einem Aufwärtstrend, hilft in kritischen Phasen. Volatilitätsstrategien helfen in diesen Phasen. Also stellen Sie sich breit auf, weil wir, glaube ich, selbst wenn viele Dinge momentan nach Kauf schreien, kurzfristig, taktisch, nicht am Beginn eines neuen strategischen Aufwärtstrends. Also zum einen, ganz wichtig, bleiben Sie ruhig, so wie wir. Wir brauchen wegen zwei Tagen Kursschwankung keine Sondersendung wie vielen anderen momentan. Die Strategie sollte Sie auch durch diese stürmische Wasser fahren, und zwar relativ ruhig, so wie Sie es von uns, Ihrer St. Galler Kantonalbank, gewohnt sind. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wie immer. Ich hoffe, ich habe heute nicht zu lang erzählt. Ihr Michael Winkler.